Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian
und Jenny
und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und heute mit einer neuen Folge und wir sind wieder mal nicht alleine.
Wir haben einen Gast dabei, wo wir selber letzten Gast waren.
Stimmt, denn das ist ein Podcast-Kollege, einer von zwei Podcast-Kollegen, nämlich vom Outdoor Camping Podcast, das ist der liebe Robert, eines der deutschen Outdoor-Gesichter und wir sind sehr, sehr froh, dass Robert heute da ist und Robert, herzlich willkommen bei uns.
Ja, hallo, natürlich auch von meiner Seite, hallo ihr zwei, vielen, vielen Dank für eure Einladung, die wir ja beim letzten Mal besprochen haben, ganz nebenbei auch da nochmal hier offiziell nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dann neulich bei uns zu Gast wart. Stefan und ich haben jetzt auch sehr schnell gemerkt, dass sich kein Mensch mehr für uns interessiert, ist die Leute einfach nur Geschichten aus der Realität haben wollen, wie zum Beispiel eure, die wirklich immer noch schön und sehr spannend ist und von daher auch super gut bei uns angekommen ist. Von daher nochmal vielen Dank und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf und vielleicht auch ein bisschen was von mir und uns erzählen kann.
Ja, für diejenigen, die es jetzt noch nicht so gehört hatten, also erstens mal guckt euch gerne den Outdoor Camping Podcast an, wenn ihr euch fürs Zeltcamping oder auch für Busvorzelte und sowas interessiert. Da kriegt man auf jeden Fall viele interessante Infos und in der Folge mit uns gibt es halt die Geschichte, wie wir halt zu unserem Kram gekommen sind.
Das passt.
Also Werbung in eigener Sache gerne anhören, lohnt sich. Und
absolut.
Ja, dann fangen wir doch mal an.
Wie bist du eigentlich zum Campen gekommen? Also du musst ja glauben, also die Frage ist ja, ob du überhaupt campst, aber ich gehe mal davon aus, wenn man bei Outwell arbeitet, muss man campen.
Ja, muss, weiß ich nicht, ehrlicherweise. Ich weiß aber, dass alle beiden meiner drei insgesamt deutschen Kollegen auf jeden Fall nichts dagegen haben, im Zelt zu schlafen und das auch privat sehr, sehr häufig nutzen, wenn es dann passt. Wie bin ich zum Campen gekommen? Sehr offen gesprochen war ich nach der Schule relativ planlos und vielleicht auch sehr naiv und habe gesagt, okay, was kann ich denn jetzt machen? Und dann komme und bin aus Fulda, zwar nicht gebürtig, aber sehr schnell hierher gezogen. Und dann gab es hier mal so einen Outdoor- und Campingladen und Gott sei Dank war der Inhaber mein Nachbar. Und der hat irgendwann in so einer Feierlaune gesagt, ja, wenn der Junge nichts findet, dann kann er bei uns arbeiten. Ja, und das habe ich halt gehört, ne? Obwohl ich da schon in meinem Zimmer war. Und dann habe ich da erst mein Praktikum gemacht. Ja, und dann hat er gesagt, ah, das hat er nicht so schlecht gemacht. Und dann wurde die nächste Bratwurst gegessen und das Bier getrunken. Und sagt, ja, das kriegen wir schon. 3 Jahre Ausbildung, kein Problem. Ich brauche eh einen, der da so ein bisschen was macht. Ja, und dann habe ich das natürlich für mich genutzt, ehrlicherweise. Und habe gesagt, ja, dann machst du das mal. Und damals war das aber sehr viel Outdoor-Bekleidung und Schuhe. Und man muss ja sagen, das Thema Online-Shopping oder Online-Kaufen war da jetzt noch nicht so da. Entschuldigung, ich bin 32. Also das war vor guten 16, 17 Jahren. Und so bin ich dann in einem Outdoor- und Campingladen gelandet und dann kam zwangsweise irgendwann das Zelt dazu. Das war ein relativ kleiner Laden, das war spannend und somit hatte ich die ersten Berührungspunkte sozusagen.
Ja, das klingt doch ganz gut und du machst das jetzt seit diesen vielen Jahren und dann immer im gleichen Zelt oder hast du dich da auch mehrfach umentschieden oder wie sieht das aus?
Also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe dann erst im Handel gearbeitet, da relativ viel mitbekommen, dann auch sehr, sehr schnell Berührungspunkte mit der Marke gehabt, die ich dann jetzt vertreiben darf. Und vor 16 Jahren war das natürlich noch eine andere Form, kleineres Zelt, eher so mit dem Rucksack unterwegs und nicht das Familienzelt dabei sozusagen. Und irgendwann hat sich das dann dahin entwickelt, dass auch wir gesagt haben, hier Zelturlaub, das ist was für uns, Gardasee ist so ein relativ häufig ein Ziel für uns gewesen, einfach weil es mit dem Auto noch ganz gut zu erreichen ist von der Mitte Deutschlands. Und ja, mein... für euch eher nicht so. Und da muss ich einfach sagen, war und das Zelt liegt immer noch im Schuppen sozusagen, war und ist einfach ein absoluter Favorit von mir, immer noch das Nevada MP. Mittlerweile heißt es 5P, das gibt es schon ganz, ganz viele Jahre bei uns im Programm. Und ich habe neulich zu meiner Frau auch gesagt, ob das jetzt irgendwie vielleicht mal ausgetauscht werden sollte oder vielleicht was anderes damit passiert. Aber ich muss sagen, da hängt für uns einfach wahnsinnig viel dran. Klingt jetzt klischeehaft, ist jetzt aber für uns wirklich nicht einfach nur so ein Zelt, weil da einfach, das war bei jedem Urlaub mit dabei. In der Regel nutzen wir das Zelt so im Sommer mal ein, zwei Wochen, weil dann ist bei uns natürlich Orderphase, wo wir sehr viel unterwegs sind. Aber wir versuchen das auf jeden Fall immer einzubauen. Und jetzt mit den zwei Mädels, mit den zwei Kindern ist das natürlich einfach nicht mehr nur noch Urlaub, sondern einfach für die auch viel, viel Spaß, muss man sagen.
Also gehe ich davon aus, dass das ein Gestängezelt ist. Ich glaube nämlich vor 15 Jahren gab es noch kein Luftzelt.
Das ist richtig. Also wir zwei, und jetzt muss man sagen, wie alt wird das Zelt jetzt sein? 7, 10, ja, bestimmt 10, 12 Jahre. Das ist ein Zelt mit Gestänge, das noch mit Gewebe ummanteltem Fiberglas, auch so wie es das jetzt heute im Ansatz noch gibt, einfach nur mit ein paar mehr Eigenschaften, als dass wir es das haben. Und damals hat sich das Thema Luft noch gar nicht so sehr gestellt für uns, und das ehrlicherweise aus dem Hintergrund, wir kamen aus der Branche, wir haben bei dem Händler, wo wir waren, jedes Jahr eine große Zeltausstellung. Also es war jetzt nichts Neues für uns, ein Zelt aufzubauen, und da wir in der Regel zu zweit in den Urlaub gefahren sind, haben wir gesagt, klar, das passt für uns, es geht schnell, wir können das auch, und von daher hat sich die Frage damals gar nicht gestellt, ehrlicherweise.
Ja, ohne jetzt mal groß Werbung jetzt hier für Outwell zu machen, aber wir haben ja auch zwei Outwell-Zelte, und wir wissen halt auch, dass ein Zelt, egal ob Gestänge oder Luft, jetzt wirklich nicht sehr schwer aufzubauen ist. Also wir haben ja den Unterschied zwischen unserem günstigen Zelt gemerkt zu dem Zelt, was wir jetzt haben. Vom Aufbau her, also unabhängig davon, dass das eine jetzt Gestänge und das andere Luft ist, aber es ist halt schon. Also Outdoor-Zelte sind halt im Umgang her sehr, sehr praktisch. Und man kann das ja, also da muss man auch jetzt keine Quantenphysik können, um dieses Gestängezelt aufzubauen. Also ich glaube, da wart ihr vor 10 Jahren, wie du sagtest, ja auch schon ähnlich gut davor. Aber wie kamst du denn jetzt eigentlich von dem Outdoor-Händler dann zu letztendlich Outdoor, wo du jetzt arbeitest und wo du ja so eines der deutschen Outdoor-Gesichter bist?
Ja, irgendwann muss man natürlich sagen, also der Händler, wo ich war, da muss man sagen, ich habe da wirklich angefangen, da waren es, glaube ich, mit dem ehemaligen Inhaber 3 Personen, also 2 Festangestellte plus dann ich, der Stift, also der Lehrling, also ich durfte alle Aufgaben machen, die so keiner machen durfte, und das war für mich natürlich Gold wert, ne, nach 9 Jahren. Das heißt, ich habe den Laden putzen dürfen oder sollen, dann ist der Laden einmal umgezogen in eine größere Räumlichkeit, dann war der Ladenverkauf natürlich ein Thema, dann kam irgendwann das Thema online, dann wurden damals noch Paketaufkleber mit der Hand geschrieben, Rechnungen per Word, also das war ja jetzt alles noch nicht so ganz wie heute mit eben mal abscannen und los geht's, sondern das war schon alles sehr viel Arbeiten, das hat unfassbar viel Spaß gemacht, und dann nach ein paar Jahren flog halt irgendwann mal die Ladentür auf, und dann kam meine jetzige Frau ins Geschäft und hatte ein Bewerbungsgespräch, und somit fing dann meine jetzige Frau auch bei diesem Händler an zu arbeiten, und irgendwann haben wir dann für uns mal gemerkt, das war aber deutlich danach, dass jetzt Arbeiten und Privat nicht ganz so gut funktioniert, und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Entweder wir lassen es bleiben oder wir müssen uns was überlegen, und dann war das damals einfach sehr, sehr großer Zufall, und man muss sagen, ich war 9 Jahre bei dem Händler, durfte dann den Einkauf auch machen, und dann war so ein bisschen die Frage, wie geht's irgendwann mal weiter? Und da habe ich dann mitbekommen, dass die Firma Oase, weil wir haben ja noch 2 weitere Marken im Portfolio, jemanden sucht für Deutschland Mitte. Das passte natürlich mit dem Wohnort Fulda sehr gut überein, und habe dann dadurch, dass wir ja die Marken auch vertrieben haben, somit sind wir dann natürlich ins Gespräch gekommen, und dann hatte ich irgendwann das große Glück, dass eigentlich war bereits ein Mitarbeiter für diese Position eingestellt, das muss man auch sagen, auch da wieder großes Glück gehabt, also bisher war jetzt nicht nur das beruflich und privat ein großes Glück, sondern auch da war schon jemand für diese Stelle vorgesehen, das hat dann nicht geklappt, ja, und so sind wir ins Gespräch gekommen, und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, damit kenne ich mich aus, das mache ich jetzt schon ein paar Jahre, und jetzt geht's mal raus in die deutsche Mitte und dann halt öfters mal nach Dänemark, weil da ist ja unser Hauptsitz. Also für uns hat das in Summe damals sowohl beruflich als privat einfach wahnsinnig gut gepasst, und jetzt sind's bereits 7 Jahre, wo ich das machen kann.
Ja, bei eurem Hauptsitz in Dänemark, in Give, waren wir ja auch schon mal.
war vielleicht jetzt nicht ganz erfolgreich, aber wir sind schön durch Dänemark gefahren. Das muss man ja auch mal so.
Um dann wieder umzukehren und festzustellen, dass man auch Dinge falsch verstehen kann. Also für jeden, der auf die Idee kommt, irgendwann mal die Zeltausstellung in Give in Dänemark sich anzugucken, lasst es bleiben. Es lohnt sich nicht. Also das nette Hallo-Sagen bei den Kollegen in Dänemark ist halt toll, aber der die Besuch haben, endet schnell.
Ja, die haben, glaube ich, genauso verdattert geguckt wie wir, weil wir haben irgendwie kein Großraumbüro erwartet.
Und wir standen auf einmal in einem Großraumbüro mit sehr, sehr heller Atmosphäre, sehr vielen lächelnden und freundlichen dänischen Leuten und die alle nicht so ganz verstanden haben, was da diese komischen Deutschen da jetzt bei ihnen im Büro wollten. Aber die Zeltausstellung in Dänemark ist wirklich nur für HändlerInnen und das haben wir leidlich kennengelernt, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, irgendwann bis zum Ende meines Lebens irgendwann nochmal in diese Zeltausstellung zu kommen. Ich will das irgendwann schaffen.
Ja, ich glaube da, ohne jetzt irgendwas versprechen zu können, aber da muss man sagen, auch für die ZuhörerInnen, das nur zum Verständnis, in dem Moment, wo ihr da damals da wart, sozusagen als Endkunde, dieser Showroom ist für die Händler, weil die dann da hinkommen und schauen sich schon mal die Sachen an, die nächstes Jahr bei uns im Programm sind. Das heißt also wirklich da sehr, sehr spannend für unsere Händler da aufzuschlagen. Da ist dann alles eingerichtet wie so ein Campingplatz und dann kann man da die Zelte und Campingmöbel und sowas alles angucken. Und somit ist das aber auch so ein bisschen unser Geheimnisraum sozusagen, ja, der dann erstmal für die Händler ist. Aber ohne zu viel zu versprechen, ich denke, dass wir da mittlerweile, so wie wir uns hören, und vielleicht kann ich da so eine kleine, vielleicht kann ich da was arrangieren, wenn das Reisen denn möglich ist.
Ich habe das jetzt nicht gehört. Da will ich mich freuen wie ein kleines Kind.
Ja, das kannst du gehört haben. Also da schauen wir mal. Wir sind natürlich jetzt gerade auch intern genau darüber am Sprechen. Auch wie schaffen wir es denn vielleicht, Händler nach Dänemark zu kriegen? Was macht die aktuelle Lage? Da muss man natürlich viel, viel schauen. Aber wir werden den Showroom wieder aufbauen. Das ist zumindest die Info, die wir auch haben. Das heißt, wir hoffen, dass wir da im späten Sommer auch wieder Händler hinbekommen. Und von daher wird da was stehen. Und dann können wir drei ja mal gucken, wie unser Zeitplan so ist. Und dann muss ich euch danach blitzdingsen, wie bei Man in Black. Ihr müsst dann alles wieder vergessen und keinem was sagen. Und aber das kriegen wir schon irgendwie.
Ja, aber das ist auf jeden Fall, aber ja, schön. Jetzt habe ich total den Anschluss verloren, weil ich mich so freue. Lass uns über Luftzelte reden. Wir haben es angesprochen in der letzten Folge bei uns im Podcast, dass wir heute das Thema Luftzelte haben, denn wir haben festgestellt, auch mit den Zuschriften, die wir so bekommen, dass wir viele, viele Fragen bekommen. Und jetzt kürzlich hat sich eine junge Familie bei uns ganz, ganz doll gemeldet. Die haben quasi genau unser Setup gekauft. Die haben einmal das Rock Lake gekauft, was wir haben, und einmal das Rosedale. Und das nicht zuletzt mit Hinweisen von uns und haben sich da sehr, sehr doll bedankt, dass wir da quasi die Entscheidungsfindung ein bisschen erleichtert haben durch unsere Bilder, durch das, was wir so zeigen. Und durch auch den Podcast und das freut uns natürlich sehr. Und aber wir haben festgestellt, dass eben viele Leute mit dem Thema Luftzelte einfach noch so ein bisschen fremdeln und nicht so ganz wissen, kann ich mich drauf einlassen und lohnt sich der Preis, den man da ja auf Preis zahlen müsste, in aller Regel.
Ich glaube, viele haben auch einfach Angst, dass irgendwie nachts jemand kommt und die Luft rauslässt und quasi das Luftzelt quasi zusammenfällt wie so ein Kartenhaus.
Genau, und wir hatten ja in eurem Outdoor-Camping-Podcast, hatten wir ja schon oft gehört, da habt ihr ja eine Folge über Luftzelte, aber auch über das Lexikon, über eure ganzen Sachen, die ihr so anbietet und eure Produktspezifikation, die ihr so anbietet. Und da haben wir echt viel gelernt. Und das hätte ich mir gerne angehört, bevor ich das Zelt gekauft habe. Aber war gar nicht so schlimm, denn wir haben ja trotzdem keinen Fehler gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, die ZuhörerInnen sind da sehr gespannt drauf, was ist eigentlich Luftzelt und was macht es?
Ja, ich denke, ihr habt alles ehrlicherweise, richtigerweise vorab genommen. Die Bedenken sind weiterhin da, das muss man ganz klar sagen, auch wenn das ja jetzt nicht nur von uns schon ganz lange im Markt ist und auch ich und wir mit meiner jetzt Familie, aber auch damals, Jenny, du hast es gefragt, ob wir mit einem Gestängezelt oder Luftzelt unterwegs waren. Und für uns hat sich das, weil wir halt immer zu zweit waren, wir haben das über Jahre gemacht, hat sich die Frage nie gestellt. Dann sind wir mal wieder an den Gardasee gefahren. Meine Frau war hochschwanger und dann habe ich irgendwann gesagt, hier komm, jetzt klar hatte ich damit Berührungspunkte an der Arbeit sozusagen, aber dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir das halt auch mal im privaten Bereich. Und da muss man einfach sagen, es ist natürlich sensationell, wenn du 8 bis 10 Stunden Auto gefahren bist und hast dann jetzt nicht mehr großartig Lust zu zweit oder mit einer schwangeren Frau oder Kindern oder was auch immer oder gar du bist alleine unterwegs, dann da irgendwie noch großartig aufzubauen. Und da muss ich sagen, da war das erste Mal, wo wir im privaten Bereich, also wirklich das Ding aufbauen und dann nutzen, mit hatten. Und das war ein Vorgänger von eurem jetzigen Rosedale-Modell. Das hat für uns mit 2 Personen auch völlig ausgereicht. Und da merkt man dann natürlich, wie einfach und schön das Handling ist. Und von daher finde ich immer, und das ist eine Frage, die zu mir sehr häufig kommt, so wie du sie gefragt hast, Jenny, was nehmt ihr denn? Finde ich, dass wir selbst da gar kein so gutes Beispiel sind, weil ich finde, das Luftzelt ist absolut Bedarf, also je nachdem, wie ich meinen Urlaub mache oder wie bequem möchte ich es denn haben, ohne dass das jetzt böse gemeint ist, in eurem Fallbeispiel zu sagen, hey klar, wir sind zu zweit, aber wir haben da jetzt gar keine Lust, stundenlang großartig aufzubauen und das zu tun. Und viele hat auch dieser Zeltaufbau vom Zelten abgehalten. Ne? Die kannten halt das Steilwandzelt von früher und hier eine Nummer und da eine Stange. So ist es ja heute auch beim Gestängezelt nicht mehr. Aber da muss man einfach sagen, öffnet das Luftzelt und das nicht nur von uns, sondern alles das öffnet vielen, glaube ich, einfach wieder den Weg zum Camping und zum Zelt allgemein, weil ja, so ein Ventil anschließen und was aufpumpen, das hat jeder in irgendeinem Bereich schon mal gemacht. Und von daher finde ich das erstmal für die ganze Branche generell einen super wichtigen Faktor.
Ja, wir haben das ja gemerkt mit dem Gestängezelt. Jenny war noch in der Ausbildung und jetzt studiert sie ja. Und da hatten wir das immer so, dass wir immer, ich bin schon vorgefahren auf den Campingplatz, während sie noch arbeiten war, und habe dann das Zelt, und das ist halt zugegebenermaßen Campingplatz ziemlich direkt bei uns um die Ecke, und ich habe das Zelt dann aufgebaut und habe Jenny dann von der Arbeit abgeholt und dann quasi ins fertige Zelt reingeholt. Und
war für mich natürlich praktisch, ich musste nichts machen.
Ja, für mich war es halt unpraktisch, weil ich werde nie vergessen, wie ich da, ich glaube, bei unserem ersten...
Nee, das war der zweite.
War das der zweite? Okay, auf jeden Fall habe ich bei 32 Grad im Schatten, tatsächlich im Schatten, dieses Zelt aufgebaut. Und es war ja damals noch unser altes Zelt und von der Praktikabilität her nicht optimal. Und es war, die NachbarInnen haben sich da sehr, sehr groß drüber lustig gemacht, was der Wahnsinnige da schweißgebadet, im Schweiße seines Angesichts da mit diesen Gestängen rum.
Ich glaube, du hast auch noch auf Zeit gebaut, weil ein Gewitter nahte.
Stimmt, richtig. Es kam, genau, ich bekam dann noch...
War noch Stress im Hintergrund.
Da war noch total Stress im Hintergrund, weil es war schon ein bisschen am Grummeln, dann die Warnmeldung hier, Gewitterfront auf dem Handy. Das machte keinen Spaß. Und ja, da habe ich gemerkt, okay, das ist gerade für alleine aufbauen, ist Gestänge möglich, aber macht nicht so viel Freude. Und das Urlaubsgefühl vergeht dann doch zumindest temporär für ein paar Stunden.
So ein bisschen. Ich glaube, das ist das perfekte Beispiel. Also unabhängig davon, ob jetzt das euer die Wochenendidee war und du musst es halt alleine aufbauen, aber bei einem Zelt mit einer gewissen Höhe, also wir sprechen da von der Stehhöhe, ne, das heißt, du könnt da gerade reingehen, muss man einfach sagen, ist der Moment, ich meine, das kennt ja vielleicht auch jeder von dem alten Iglo-Zelt, was man mal hatte, in dem Moment, wo man da so eine Stange reinschiebt und dann ist so ein kleiner Pin, so ein kleiner Stift am Ende, den stecke ich da rein, dann gehe ich rum, dann fliegt das Gestänge wieder raus und das mache ich 15 Mal, dann habe ich das erledigt und alles steckt da, wo hin soll, kommt natürlich der Moment, wo ich das Zelt aufrichte und dann aufrichten und zeitgleich abspannen, das ist jetzt alleine, du hast es eben richtig gesagt, machbar, das geht, ist jetzt aber nicht wirklich toll und das macht jetzt nicht so richtig Freude und dann war ja, glaube ich, auch euer Zelt vorher schon aus einem Baumwollmischgewebsmaterial, das heißt relativ schwer und da muss man einfach dazu sagen, dass natürlich diese Kombination aus dem Material und dann einem vielleicht schweren Gestänge, das macht den Aufbau natürlich jetzt alleine ja nicht ganz einfach. Und da muss man natürlich einfach sagen, und das ist das perfekte Beispiel mit Luft, und das werdet ihr hoffentlich bestätigen können, in dem Moment, klar, euer 50 Kilo Glückzelt aus dem Auto wuchten, das ist auch nochmal ein Moment, wo zwei weitere Hände toll sind. Aber generell könnt ihr das Zelt ohne Probleme aufbauen alleine und könnt es halt einfach aufpumpen. Und da nochmal, finde ich, da, diese Möglichkeit, dass es sie gibt, einfach für eine Breite von Menschen wirklich super gut, weil du, wie oft hatten wir es, dass auch ältere Leute damals noch in den Laden kamen oder jetzt auf eine Messe kamen und sagen, hey, wir sind jetzt vielleicht schon im Rentenalter und das Zelt passt. Wir wissen, wie komfortabel das sein kann, aber wir möchten halt nicht mehr krabbeln. Und dann mit gutem Gewissen ein Zelt in einer gewissen Stehhöhe zu verkaufen mit 2, 3 Stangen, die dann die Herrschaften irgendwie da noch reinbuxieren müssen, das macht keinen Sinn. Und das geht ohne Probleme mit einem Luftzelt. Und da muss man einfach sagen, glaube ich, ganz, ganz gute Alternative für viele.
Ja, also sowohl bei Baumwollmischgewebe als auch Polyester. Also wir haben beides gemerkt. Das ist beides einfach sehr, sehr komfortabel. Und wir teilen uns das immer so auf. Jenny baut das Zelt auf und ich spanne ab. Und das machen wir so umeinander. Also
man redet ja auch nicht so viel beim Zeltaufbau.
Also nee, überhaupt nicht.
Eigentlich verständigt man sich so stillschweigend. Der eine macht dies, der andere macht das.
Ja, und das geht tatsächlich mit dem Luftzelt deutlich besser für uns. Also es ist ja natürlich Geschmackssache, aber bei uns geht es deutlich besser als mit dem Gestängezelt.
Wo ja, wir beim Gestängezelt gab es schon manchmal so Krieg.
Ja, ja, also freundlich.
Da wurde es auch lauter.
Verbündetenkrieg. Also, aber das funktioniert tatsächlich. Also Jenny ist da diejenige, die dann das Zelt aufpustet, was ja mit dieser beiliegenden Pumpe eine relativ entspannte Angelegenheit ist.
Wenn man auch keine Anwenderfehler begeht, geht das sehr schnell.
Ja, da kannst du gleich mal gerne von erzählen. Da hat das Wort Anwenderfehler, das hat Robert ja gebracht, und den Anwenderfehler machen wir jetzt nicht mehr. Und also auf jeden Fall ist es so, dass wir da einfach wirklich gut miteinander zusammenarbeiten. Also Jenny pustet das Zelt auf und ich übernehme alles, was mit Heringen und Heringe reinkloppen an zu tun hat. Und so sparen wir halt dadurch, dass wir umeinander arbeiten, unglaublich viel Zeit im Aufbau und sind echt schnell fertig.
Ja, ich denke auch einfach, das meiste, Entschuldigung, wenn ich da einhake, ja. Ich glaube, was halt wirklich für viele so ein Denkfehler ist ein hartes Wort, aber ich glaube, was viele einfach so im Hinterkopf haben, aufpumpen, dann denken sie einfach an so eine klassische Luftmatratze, vielleicht auch die, die man am Strandladen gekauft hat, die dann den Urlaub meist oder den Urlaubstag meist gar nicht so lang überlebt. Und da muss man einfach sagen, das ist ja nicht das, was da drin steckt. Ne? Also ich meine, da ist ein wirklich sehr, sehr hochwertiges Material drin. TPU nennt sich das jetzt eher wie beim Kite oder bei einem Stand-Up-Paddle, also wirklich sehr, sehr fest. Und wenn man das im aufgebauten Zustand, ihr kennt das, mal anfasst und anlangt, das ist ja zweimal umwandelt. Und dann ist das schon wirklich eine sehr, sehr robuste Variante, und jetzt nicht zu vergleichen mit dem einfachen ein Luftbett, was es so gibt. Und klar, dann kommen immer mal die Fragen, was passiert denn, wenn da einer was reinsticht und so. Wir haben das Ventilthema ja schon mal angesprochen, weil du sagtest, ich ziehe immer die Pumpe raus und dann geht die Luft raus. Ja, da ist halt so ein kleines Ventil, das sollte man halt schließen, bevor man das Zelt aufbaut, und dann bleibt die Luft in der Regel auch drin. dann geht das sehr, sehr gut.
Nur für die Leute, die das noch nicht so mitgekriegt haben, unser Anwenderfehler, damit die Leute ins Bild kommen.
Ich habe das Zelt immer aufgepumpt und es war eher Glückssache, ob das Zelt denn am Ende die Luft behielt oder nicht.
Weil immer wenn Jenny die Pumpe abgezogen hat, macht das und dann war wieder irgendwie so halb voll nur.
Und es war halt irgendwann Glückssache und ich war halt irgendwann echt genervt, weil ich dachte, eigentlich müsste dieses Zelt in 10 Minuten stehen.
Und dann hatten wir einen Zoom-Call von einem Händler da war Robert zu Gast und hat über Outwell-Zelte berichtet. Und da haben wir Robert tatsächlich auch das erste Mal so live kennengelernt. Sonst war er halt immer so der Präsentator von Outwell-Zelten auf YouTube. Und da haben wir dann das erste Mal gedacht, okay, die Frage, warum das passiert, müssen wir jetzt stellen. Und Robert hat dann gesagt, ja, also das könnte an der Pumpe liegen. Und dann haben wir gesagt, ja, das liegt, ist aber bei dem Rockleg als auch beim Rosedale. Und dann meinte Robert so ganz, ganz bescheiden und zurückhaltend so, ja, das ist wahrscheinlich dann eher ein Anwenderfehler.
Und jetzt funktioniert es ohne Probleme.
Jetzt ist ja. der Fehler weg.
Fehler ist behoben, aber ist ja schön, wenn es manchmal so einfach geht. Und da muss man einfach sagen, ist es ja auch so, dass da diese Pumpe, die ich angesprochen habe, und das ist ja ein offener Punkt, dass wir da auch ein Ventil mal mit ausgeliefert haben, was leider diesen Fehler unterstützt hat. Nämlich in dem Moment, wo du die Pumpe reingedrückt hast, hat es das Ventil geöffnet, das dann so mit Luft wieder rausgeht, macht jetzt wenig Sinn. Aber in dem Moment werden die meisten Zelte bei uns halt einfach ausgeliefert mit Ventil offen und somit strömt die Luft halt relativ schnell wieder raus. Und das ist aber für uns auch ein großer Spaß beim Messen, wenn wir dann irgendwie mit einem Händler da sind, der das jetzt noch nicht so häufig gemacht hat. Und dann ja macht es ja auch mal Spaß, wenn dann jemand da aufpumpt und sagt, ja, cool, so einfach geht's. Und dann macht es irgendwo in der Ecke der Halle laut, dann weiß man immer schon, dass da irgendjemand das Ventil nicht geschlossen hat. Und dann macht es uns dann auch einen kurzen Moment Spaß. Und jetzt ist es ja Gott sei Dank behoben bei euch.
Das stimmt. Aber solche Anwenderfehler, ich hätte zum Beispiel fast einen Anwenderfehler gemacht. Da hatten wir auch nochmal an anderer Stelle drüber gesprochen. Das war, wir hatten das Zelt das erste Mal real aufgebaut. Wir haben es, also das geht jetzt ums Rock Lake. Das hatten wir fest aufgebaut und haben so gar nicht so die Kleinigkeiten und Details so mitbekommen, weil wir es halt einfach hier nur in einem nahegelegenen Park in Hamburg aufgebaut haben. Und jeder, der schon mal in einem Park in Hamburg war, weiß, dass man schon auffällt, wenn man da ein Zelt aufbaut. Und
ich denke, das ist nicht nur in Hamburg so, dass man da auffällt.
Also wir waren froh, dass wir da wieder weg konnten. Aber dann haben wir es das erste Mal auf einem Campingplatz aufgebaut und dann hat man ja richtig Zeit, sich das alles anzugucken. Und ich war dann tatsächlich Luftzelt das erste Mal fest aufgebaut und man merkt richtig, dass da auch Material hintersteckt und dass das auch hält. Und dann habe ich da an diesem Reißverschluss, man ist ja so, man guckt ja gerne mal und dann habe ich da so einen kleinen Kabelbinder am Reißverschluss gesehen und ich dachte, es liegt ja auch nahe, der Gedanke, Transportsicherung. Ich kaufe eine Waschmaschine, da sind überall Plastikknöppel dran, die mache ich alle ab, dann Transportsicherung. Bei einem Zelt, wofür Transportsicherung? Ich brauche bei einem Zelt keine Transportsicherung, denn die Hälfte der Lebenszeit von einem Zelt ist es im Transport. Dementsprechend, aber ich wollte erstmal hier so Messer rausholen und diesen Kabelbinder wegschnibbeln. Das hast du uns dann auch ja gut erklärt.
Ja, das ist komplett nachvollziehbar, muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Und jeder, der das in der Realität noch nicht gesehen hat, da hängt ja jetzt nicht einfach der Luftschlauch, den ich manchmal als durchsichtige Schwimmnudel bezeichne, der hängt ja jetzt nicht nur im Zelt, sondern der hat halt einen Mantel und dann ist da noch ein Mantel drumherum. Und dieser innere Mantel ist halt abgesichert mit einem Kabelbinder. Und das einfach aus dem Grund, auch da vor ein paar Jahren, wo dieses Thema Luftzelt aufkam, standen wir regelrecht in Zeltausstellungen bei meinem damaligen Arbeitgeber und Händler, wo es immer mal einen lauten Aufschrei in der Halle gab und irgendwelche Leute, die sagten, oh, wir bräuchten jetzt mal bitte hier dringend Hilfe irgendwie, weil hier passiert gerade irgendwas. Und dann ist man da in das Zelt gekommen und wenn es gut lief, hat man da einfach nur einen überdimensionalen Luftballon drin gehabt, weil warum dieser Schlauch oder beziehungsweise dieser Mantel verschlossen ist mit dem Kabelbinder, ist einfach aus dem Hintergrund, da ist ja Luft drin und dann je nachdem, wo man das ganze Teil öffnet, sammelt sich an dieser Stelle im Schlauch die Luft und somit kriegt man da einen überdimensionalen Luftballon im besten Fall dann aus dem Mantel raus, den es, nicht ganz so einfach ist, den da wieder reinzubekommen oder im schlimmsten Fall, je nachdem, wie das vom Handling her ist, kann das natürlich auch mal platzen. Und somit muss man sagen, ist das jetzt abgesichert, weil es waren am Anfang einfach Kinderkrankheiten, die vielleicht auch von der Branche und oder von uns nicht gut kommuniziert waren, zu sagen, hey, das Ding ist wirklich nur dafür da, dass wenn ihr ein Problem habt und da das auch nochmal ganz deutlich ist ja jetzt nicht, wenn man da irgendwie durch irgendwas ein Loch drin hat oder das mal reinbekommt, dass man dann das Zelt wegwerfen muss, das wäre ja grob fahrlässig, sondern dieser Reißverschluss ist nur dafür da, dass ihr halt an die Schläuche rankommt, könnt die rausmachen, reparieren, da gibt es ja mittlerweile Flicken, verschiedenste und dann könnt ihr den Schlauch wieder reinmachen und das Zelt natürlich weiter benutzen und damit dieser Instinkt, der da in dir geweckt wurde, Fabian, nicht bei jedem geweckt wird, haben wir den einfach jetzt mit so einem kleinen Kabelbinder verschlossen, sodass man hoffentlich dann wirklich merkt, hey, okay, alles klar, das ist wirklich nur für einen Notfall, wenn ich damit ein Problem habe.
Du hattest ja auch immer gedacht, so mit Luftzelten.
Ne? Ich hatte ja immer sehr Angst, dass da irgendwelche Leute kommen und da, wie du sagst, eine Gabel reinstechen und dann
Oder nachts das Ventil öffnen.
Ja, also.
Ja, ich glaube, das ist auch, also völlig, völlig verständlich. Ich muss immer sagen, ich antworte da manchmal so ein bisschen sehr salopp und gerade bei dem Thema Gabel muss ich sagen, jemand, der sich gar nicht mit dem Zelt beschäftigt, ich weiß nicht, wie es ihr jetzt findet, ihr habt die beiden Zelte, aber von außen sieht man es ja gar nicht im ersten Moment. Ne? Die Ventile sind ja so ein bisschen geschützt, da ist so eine kleine Tasche drüber. Das heißt, jemand, der jetzt über einen Campingplatz läuft und irgendwie jemandem was Böses möchte, der sieht jetzt nicht im ersten Step, dass das ein Luftzelt ist.
Das ist bei anderen Anbietern tatsächlich sehr anders. Die sehen dann ganz gerne auch mal von anderen Anbietern, das will ich jetzt nicht sagen, wer, sehen dann auch gerne mal so ein bisschen nach Hüpfburg auf dem Volksfest aus.
Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Da hat das natürlich auch was mit der Konstruktion zu tun, aber in der Regel sind die Schläuche innenliegend, man sieht das nicht so sehr. Und auch wenn, also ich meine, man kann da ordentlich dran rumkratzen oder wenn da mal ein Kind mit einem Stift und so dran entlang geht, da passiert wirklich in der Regel nichts, es sei denn, man möchte das mutwillig tun. Und dann muss, sag ich immer so ganz doof, ja, aber wenn einem jetzt einer auf so einen Fieberglasbogen steigt, weil er vielleicht ein, zwei Kaltgetränke zu viel hatte am Abend und fällt dann irgendwie über den Campingplatz, dann muss man sagen, bricht diese Fieberglasstange leider auch und dann hat man meistens das Problem, dass es auch noch das Außenzelt zerfetzt und ja, diesen Luftschlauch kann man, wie gesagt, reparieren und oder austauschen und auch mit dem Fallbeispiel Ventil. Es ist sehr häufig vorgekommen auf Messen, dass wir das natürlich demonstrieren und zeigen, wie schnell und einfach das geht und da ist aber schon dem einen oder anderen Herrn, dem ist mal so ein kurzen Schreckmoment, wenn man da auf das Ventil drückt, geschehen, weil das einfach ein relativ lautes Geräusch macht. Also das hört man wirklich sehr, sehr deutlich, wenn man dieses Ventil öffnet und diese Luft rausströmt. Und ja, bisher ist es nur eine Behauptung, aber in den 7 Jahren ist es mir jetzt auch noch nie zurückgespielt worden, dass da wirklich einer, der sagt, oh, jetzt habe ich so viel Zeit, das war jetzt so laut, ihr habt das nicht gehört im Zelt und werdet davon irgendwie wach. Und der geht dann entspannt von Luftschlauch zu Luftschlauch und lässt da alle, macht da alle Ventile auf und dann fällt das Zelt zusammen. Also ich behaupte und glaube nicht, dass das in der Realität passiert. Und wenn, kriegt man das definitiv im Zelt mit und wird davon wach. Und dann wieder, ja, wenn das mal einer macht an einem Ventil, ihr kennt euer Zelt mittlerweile wie die Westentasche, dann bleibt das Zelt ja stehen. Also das Ding fällt ja nicht zusammen wie ein Kartenhaus. Und das ist ja Sinn und Zweck, wenn da mal was sein sollte. Also ich glaube, dass viele Bedenken, wenn man da mal im Gespräch ist und das jetzt nicht zwangsweise nur mit mir, sondern auch mit euch. Ich meine, ihr nutzt das Ding in der Realität ja unfassbar viel. Da kann man ganz viele Zweifel wirklich sehr einfach beheben, wenn man sich vielleicht nicht die schlimmsten Gedanken macht, die da irgendwie passieren könnten.
Und ich fand tatsächlich auch, also um nochmal was richtig Positives zu sagen, erinnerst du dich noch daran, wie wir am Plöner See standen mit unserem Zelt direkt am See und es war so stürmisch?
Ja, das stimmt. Das war wirklich, ich glaube, wir hatten Windstärke 8
ich glaub,
oder 9,
nee, also ich glaube, es war knapp 10. Also die Böen waren mit Windstärke 10. Also das, was auch so für das Zelt so ausgedacht war. Also nach dem Windtest von Outwell. Aber das, also unser Zelt ziemlich entspannt, sich so ein bisschen in den Wind gelegt, aber auch nicht wirklich.
Die Lichterketten haben gewackelt.
Es hat ein bisschen gewackelt. Die Laterne an der Decke hat ein bisschen geschaukelt. Also es hat sich kein Luftschlauch eingedrückt bei diesen starken Böen. Also das war, man fühlte sich richtig, richtig sicher, auch in diesem, auch in dieser Gewitterfront, in der man da war. Und die Zelte um uns herum waren am Tanzen und am Jodel. Es war wirklich erstaunlich. Wir haben da sehr entspannt gesessen.
Ja.
Sogar noch unter dem Vordach, unter dem Canopy, habe ich da sogar noch mir den Regen angeguckt. Das ging alles ziemlich gut. Also ich glaube tatsächlich, gerade bei so Sturmgeschichten kann so ein Luftzelt auch deutlich besser sich verhalten als ein Gestängezelt mit Stahlstangen, oder?
Da würde ich jetzt Jein sagen und das einfach aus dem Hintergrund, dass man sagen muss, ich weiß nicht, wer da vielleicht auch unsere Gestängezelte kennt, aber wir machen eine sehr spezielle Art, die Gestängezelte mit dem Außenzelt zu verbinden, also das Gestänge Entschuldigung, mit dem Außenzelt zu verbinden. Und das ist jetzt nicht nur an einer Stelle irgendwo am Material, sondern an zwei Stellen am Zelt und am Gestänge, oben und unten. Und das machen wir bei den Luftschläuchen auch. Und was den Vorteil einfach da gibt, ist natürlich nicht, dass man das vielleicht von ganz früher von so einem ganz einfachen Zelt kennt, ist, dass wenn es windet, war ja jetzt meist nicht das Gestänge auch ein Problem, muss man ehrlicherweise sagen, sondern der Abspannpunkt ist dann ganz häufig ausgerissen. Und das versuchen wir damit natürlich zu vermeiden. Das heißt, nehmen wir das Beispiel Stahlrohr, also das haben wir ja auch weiter noch im Programm, das steht natürlich auch sehr, sehr ordentlich und richtig fest im Wind, aber die Art und Weise, wie wir die, ich nenne es mal Abspannleinen, am Zelt befestigen, und da ist jetzt erstmal Luft oder Stangen egal, die machen das Ganze so robust. Aber was ihr, was 100% richtig ist, und das passiert ja manchmal, wenn da irgendwie eine Böe kommt von der Seite oder der Wind steht irgendwie schräg, dann kann es sein, dass so ein Luftkanal mal, das kann sein, sich irgendwie eindrückt und so ein bisschen die Form verliert, aber sobald der Wind natürlich wieder weg ist, stellt sich das Zelt wieder auf. Und ja, bei einem Fiberglasgestänge als Fallbeispiel, wenn dieser Moment wirklich kommt, dann ist der schlimmste Fall, dass das Gestänge halt eben bricht. Und da kann halt bei Luft einfach nichts passieren. Wir hatten schon ganz extreme Beispiele und dafür ist so ein Zelt natürlich nicht ausgelegt, aber in Frühjahrsmessen, Januar, ist da häufig in eine Messe in Stuttgart oder Freiburg, da gab es jetzt auch schon mal Tage, da haben wir aufgebaut, am nächsten Morgen sind wir in die Halle gefahren, da war Schnee. Und was dann passiert ist, dass die Luftzelte sich wirklich einfach flach auf den Boden legen, weil nochmal, natürlich ist diese Schneelast natürlich nicht dafür ausgelegt. Ich möchte nur auf das Beispiel kaputt aus. Wir sind dann wirklich mit dem Besen da drüber und haben die abgekehrt und dann war das so wie so eine Hüpfburg, beschreibe ich es jetzt einfach mal, dass die Zelte wieder aufgeploppt sind und waren dann weiter zu verwenden, während die Zelte, die wir im Gestänge aufgebaut hatten, die reißen natürlich, weil diese Schneelast einfach dafür nicht ausgelegt ist. Also ich glaube, auch da ganz richtig, wie ihr sagt, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen näher beschäftigt, merkt man wirklich, was es für Vorteile haben kann. Trotz allem bin ich weiter der Meinung, absolut, das muss zu der Urlaubsform passen oder aber gar für jemanden, der es neu macht, weil, sind wir ganz ehrlich, auch so seid ihr dann zu dem Zelt gekommen, um es euch so komfortabel wie möglich zu machen, ist es natürlich einfach dann ein sehr, sehr komfortabler Einstieg ins Zelt, weil ich es einfach sehr, sehr schnell auf- und abbauen kann und das Handling einfach sehr, sehr einfach ist.
Ja, also auf die Frage, was soll man kaufen, Gestänge oder Luft, antwortest du wahrscheinlich nicht mit einem Jo oder so.
Nein, weil es wirklich sehr, also ich würde es falsch finden. Natürlich kann man jetzt einfach sagen, Luft ist die einfachste Variante, somit wird das für jeden richtig sein. Aber das ist ja zu doof geantwortet, weil es weiterhin die Pärchen geben wird, wie auch ich mit meiner Frau vor den Kindern gesagt haben, sorry, bei uns macht das der Urlaub Zelt. Da gehört auch dazu, dass man ein Zelt aufbaut und dass wir da gemeinsam anpacken und so und man das hinstellt. Und es wird weiterhin die Familien geben, die hoffentlich, wenn das wieder erlaubt sein wird, 3 oder 4 Wochen irgendwo Urlaub an einem Ort machen und einem Punkt. Die fahren dann dahin, bauen das Zelt alle gemeinsam auf, alle wollen damit anpacken und dann bleibt das Zelt 3, 4 Wochen an einem Standpunkt stehen. Und da gibt es für mich auch nicht richtig oder falsch, aber da ist die Frage, brauche ich dann Luft für mich? Weil man muss so offen sein, es ist ein Preisunterschied, der ist oft sehr, sehr deutlich. Und der Bedarf, finde ich, ist dann, wenn man diesen Urlaub macht, einmal im Jahr aufbauen, 4 Wochen stehen lassen, dann wieder in den Keller. Da wäre für mich, glaube ich, der Preisunterschied an manchen Stellen, je nach Ausstattung des Zeltes, zu hoch. Wenn ich jetzt aber rumreisen will, auch mit Zelt, oder ich habe viele Kinder, kleine, die betreut werden müssen, oder ich fahre super lang, dann ist wieder das Luftzelt sicherlich richtig. Von daher muss ich sagen, wäre es falsch zu antworten, das oder das, für mich.
Das stimmt. Wir hatten am Anfang zum Beispiel kein Quick and Quiet und jetzt möchte man das aber auch nicht mehr missen. Also am Anfang fand ich es jetzt nicht so schlimm, aber jetzt denke ich mir schon auch so dieses Quick and Quiet, wenn man nachts mal auf Toilette muss und den anderen nicht immer mit dem Reißverschluss wecken möchte, dann ist dieser Quick and Quiet wirklich schon sehr praktisch. Und das haben halt ja eure Zelte. Ich weiß nicht, haben das alle Zelte oder nur irgendwie...
Mittlerweile ja. Also mittlerweile haben wir, also wir haben ja 3 mittlerweile und 2 Gestänge-Varianten. Und man muss sagen, dass wir natürlich in den Kollektionen immer versucht haben, die Zelte unterschiedlich zu machen, damit man auch ganz ehrlicherweise so einen gewissen Preisaufbau hat. Das ist ja auch normal. Quick and Quiet ist also diese Schlafkabine mit den Magneten, die du da beschreibst, die ist aber wirklich von jedem so gut angekommen oder bei jedem so gut angekommen und wirklich so gut zurückgespielt worden, dass wir dann auch gesagt haben, okay, was ist denn so ein gewisser Standard für uns? Also ist das jetzt nur eine Eigenschaft, die das Zelt ein bisschen verbessert, oder ist das was, was für uns jeder unserer Kunden auch haben sollte? Und es ist einfach wirklich eine enorme Erleichterung, erstmal in die Kabinen rein und rauszukommen. Ich meine, man kennt das, dass man da in der Kabine liegt und denkt, ai, wo ist ja jetzt der Reißverschluss? Und dann ist es ja nicht nur das Geräusch des Reißverschlusses, sondern auch das Suchen, wo die Kiste erstmal ist und wo habe ich es denn zugemacht, dass das Handling so einfach ist. Und dann muss man wirklich sagen, das Geräusch an sich ist wirklich so deutlich weniger, dass es einfach für die Camper eine so enorme Verbesserung ist, dass dann auch wir zu dieser Saison, also bei den 2021er Zelten, diese Schlafkabine überall mittlerweile drin haben, weil wir es mittlerweile bei uns einfach als wichtigen Komfortstandard aber auch sehen.
Und dann haben wir noch eine Frage gestellt bekommen von ZuhörerInnen. Haben jetzt bei euch alle Zelte abgedunkelte Schlafkabinen?
Auch das ja, da muss man jetzt sehr fair sein, dass das nicht generell grundsätzlich eine Idee oder von uns kam, sondern der Markt hat das wirklich hergegeben, dass da auch Zelte kamen mit dunklen Schlafkabinen. Ich persönlich muss sagen, fand das immer oft zu dunkel und muss jetzt einfach auch sagen, dass ich in Frage stelle und das weiterhin, auch wenn jetzt unsere Kabinen alle dunkel sind, werde ich in einem Zelt wach, weil es hell ist, oder werde ich wach, weil es warm wird irgendwann? Und die Frage möchte ich dabei einfach nur mal im Raum stehen lassen, weil ich finde, wenn man irgendwo ist und hat ein vielleicht Polyesterzelt, es wird dann früh morgens hell, somit kommt die Sonne und dann fängt halt ein Zelt an, sich aufzuheizen. Dann bin ich nicht sicher. Macht.
Ja.
Könnt ihr mich wieder hören? Entschuldigung, ja. Da ist doch hier mein Doppelkinn auf die Mikrofontaste gekommen. Dann mache ich nochmal ganz kurz. Ich glaube einfach wirklich, dass da die Temperatur, die in der Kabine besteht, entscheidender ist als die Helligkeit. Aber die Nachfrage war absolut da. Und da muss man wirklich sagen, in Verbindung mit den Händlern und den Endkunden, die wir ja dann Gott sei Dank immer mal sprechen dürfen, kam die Rückmeldung immer häufiger, hey, dunkle Kabine wird angefragt. Und somit muss man sagen, war das bei uns ein bisschen eine Entwicklung. Das heißt, die Kabine ist immer dunkler geworden. Und auch jetzt sind alle Kabinen abgedunkelt, aber wir haben hinten in der Rückseite so einen kleinen Vorhang, den man aufmachen kann. Gerade wenn man sich dann irgendwie länger im schlechten Wetter begibt oder so, dass man da wenigstens ein bisschen Licht reinbekommt. Also ich finde es jetzt nicht drückend schwarz, sondern abgedunkelt ist das richtige Wort, so wie ihr es verwendet habt.
Genau, unseres ist ja auch abgedunkelt. Und ich muss zugeben, wir hatten ja vorher ein sehr, sehr helles Zelt. Und als wir dann im Hochsommer, wo es dann auch wirklich morgens um 4 oder so hell wird.
Also ich bin durchs Licht aufgewacht.
Genau, weil unser Zelt war ja wirklich sehr hell. Und dann mit der Sonne dazu war es noch heller. Und um 4 Uhr morgens wurde es dann auch noch nicht richtig warm im Zelt. Vor allem waren wir ja bei ungefähr, ich glaube, 5 oder 6 Grad waren es im Hochsommer nachts. Und dementsprechend war es noch nicht wirklich warm im Zelt. Aber es war
Ja, also ich kann die Frage mit wovon wache ich auf definitiv beantworten und um 4 Uhr bin ich hellwach oder 4.30 Uhr war ich hellwach durchs Licht und ja, aber das ist, also wir finden sie gut, es ist, gibt ja, da scheiden sich auch immer so ein bisschen die Geister, aber ich glaube, dass die Mehrheit der Leute ja schon auch eine abgedunkelte Schlafkabine will, sonst würde ich jetzt nicht machen und anbieten. Ja, was ich halt immer noch ganz toll finde, sind auch diese Hookback-Systeme. Also das ist, also um jetzt, ich will jetzt nicht hier durch eure Produkt-Highlights so durchjodeln, aber tatsächlich ist das schon eine Sache, die das sehr, sehr erleichtert. Also man kann viel, also das ist halt so, magst du es einfach erklären?
Ja, kann ich. Du hast oder ihr habt natürlich da auch völlig recht. Und nochmal zur Kabine, definitiv ist die Nachfrage da. Mein persönliches Empfinden und nochmal mit meinem alten Nevada Polyesterzelt war das halt immer so, dass ich einfach da auch sehr wärmeempfänglich bin und einfach sehr schnell merke, oh, jetzt wird's warm, da werde ich einfach wach. Aber die Nachfrage nach diesen Kabinen ist absolut da und von daher natürlich auch so, dass wir es bringen. Hooktrack-System ist relativ einfach erklärt, hoffentlich ist so ein innen im Zelt sind an den jeweiligen Luftschläuchen oder da, wo das Gestänge platziert ist, innen so ein kleines Kederprofil, also ein dünnes Band, kann man sagen. Und im Lieferumfang der Zelte ab diesem Schrägstrich, auch letztes Jahr schon, sind so 10 kleine Haken. Und da geht es einfach um die Organisation im Zelt. Wir hatten schon in der Vergangenheit immer einfach so einen Lampenaufhängungspunkt, der in der Mitte war, der Zelte. Das war so ein eingefertigter Plastikring. Jetzt ist ehrlicherweise die Frage, was passiert dann, wenn ich den Tisch nicht genau da drin stehen habe? Dann war also die Lampe zwar schön in der Mitte des Zeltes, aber der Tisch stand irgendwo an der Seite. Und da war man relativ unflexibel in Form der Platzierung von...
Wir haben ja auch andauernd die an der Lampe in der Mitte bei unserem alten Zelt. Wie oft habe ich die Lampe von diesem Ring runtergefegt?
Mindestens 3-mal am Tag, dass diese Lampe immer noch funktioniert.
Vor allen Dingen ist das eine Blechlampe und die ist mittlerweile so unfassbar viel verbeult, weil die nur so einen Bogen hatte und wir haben die an einem Haken an diese Lampenaufhängung in dem anderen Zelt gehängt und ich bin da so oft gegen gelaufen, auch richtig, richtig übel und jedes Mal fiel die runter und...
Ja, und es war für uns halt keine Alternative, dann einfach Helme mitzuliefern, weil das einfach packtechnisch sehr, sehr schwierig war. Und somit haben wir uns dann für dieses Hooktrack-System entschieden. Und da muss man sagen, das ist wirklich eine feine Sache, glaube ich, weil man im Zelt dann einfach diese Haken überall befestigen kann und nicht nur Lampen, sondern Handtücher oder mal ein Shirt, ein Lappen oder so zum Trocknen. Und das erleichtert, glaube ich, einfach im Zelt wahnsinnig viel, dass man da Möglichkeiten hat, einfach was aufzuhängen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine nette Geschichte, die wahnsinnig viele sehr mögen und die sicherlich sehr sinnvoll ist, ja.
Ja, wir nutzen die dafür.
Ja, Fabian hat sich gerade erst eine Lampe gekauft, also so richtig klischeehaft, damit die dann auch über den Tisch hängen kann. Als wären wir zu Hause.
Ja, das und Lichterketten kann man also. Ich finde, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Plus an euren Zelten. Und genauso ein Plus ist, also wir hatten ja immer ein großes Problem mit Polyesterzelten. Was heißt Problem? Aber wir waren uns immer nicht so warm damit, weil wir halt mit Baumwollmischgewebe groß geworden sind, in Anführungszeichen. Und wir waren echt erstaunt, wie gut die Durchlüftung im Rosedale ist.
Das stimmt.
Also auch mit diesem kleinen Vorhang, den du gerade in der Schlafkabine gesagt hast, das ist schon eine echte Verbesserung. Also das merkt man richtig.
Ja, ich glaube einfach, das hat ja jetzt sehr wenig mit uns zu tun, sondern jeder, der wirklich schon mal irgendwie in einem Zelt geschlafen hat, in einer Polyesterbasis, das heißt, dann kommt ja oft die Frage, ist das wasserdicht? Das ist in der Regel gar nicht so häufig das Problem, sondern eher die Wärme, die sich in so einem Zelt entwickelt. Und da muss man einfach sagen, ist es für uns als Marke einfach wahnsinnig wichtig, dass wir dann, und da sollte auch jeder, der sich dann mit dem Zelt beschäftigt, wie viele Türen habe ich, wo kann ich denn aufmachen, wo habe ich denn ein Moskitonetz hinter einer Tür, dass ich auch durchlüften kann, weil man einfach sagen muss, da wo einfach Wärme entsteht in so einem Zelt, da staut es sich und da ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man da Möglichkeiten sieht, auch für ordentlich Zugluft zu sorgen und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt allgemein, der bei jedem Polyesterzelt, nicht nur bei unserem ganz, ganz wichtig und finde ich so ein ganz wichtiger Tipp ist. Und ich kann aus meiner Vergangenheit auch nur sagen, dass das eine unfassbar häufig gestellte Frage war am Telefon. Damals noch, wenn jemand angerufen hat, hey, wo habe ich denn Fliegengitter, wo kann ich denn offen lassen, sodass da wirklich ordentlich gelüftet wird. Und das ist so ein ganz wichtiger Tipp, glaube ich, für viele, die sich jetzt damit noch nicht so ganz beschäftigt haben.
Ja. Also ich glaube, der Mehrwert ist auf jeden Fall für die ZuhörerInnen da. Und
ich habe noch eine kleine Frage.
Ja, gerne.
Wie ist das mit der Wassersäule bei euch? Also wir haben ja jetzt ein Polyesterzelt und ein Baumwollmischgewebezelt. Und also das Baumwollmischgewebezelt hat ja keine Wassersäule. Aber wie ist das beim Polyesterzelt? Habt ihr da eine Mindesthöhe, sag ich mal? Oder wie ist das?
Ja, ich... muss bei der Antwort immer ein bisschen aufpassen, weil ich diese Wassersäulenfrage persönlich schwierig finde, weil man relativ schnell merkt, wenn jemand auf eine Messe kommt oder man im Gespräch ist und sagt, ah, okay, Zelt sieht toll aus, was hat denn das für eine Wassersäule? Wenn das die erste Frage ist, ist relativ schnell klar, was ja nicht schlimm ist, dass sich jetzt jemand vermutlich noch nicht so im Detail mit verschiedenen Eigenschaften beschäftigt hat. weil mittlerweile fast alle Zelte im Markt sind sogenannte Tunnelzelte. Und ich komme dann gleich zu der Wassersäulenantwort. Das heißt, wenn man ein Zelt richtig aufgebaut hat und das merkt ihr, sollte das Wasser links und rechts vom Zelt runterlaufen.
Ja.
Die Wassersäule bedeutet oder das wird getestet, indem man ein Material gerade spannt, dann stellt man einen Zylinder drauf und da kippt man Wasser drauf. Da ist schon mal die erste Frage, wann passiert das in der Realität? So gut wie gar nicht, außer ich habe das Zelt schlecht aufgebaut. Und jetzt nehmen wir mal unsere schlechteste Wassersäule im Familienzeltbereich, das sind 4000 Millimeter. Das bedeutet, es dürften 4 Meter Wasser auf einem Zelt stehen, bis es da reinregnet. Bin nicht sicher, ob das mal passiert. Ich hoffe für alle Beteiligten, dass es das nicht tut, weil ich weiß nicht, ob das die Nähte aushalten. Das kann ich wirklich nicht beantworten. Aber das ist der Wert Wassersäule. Das heißt, wasserdicht ist ein Zelt ab einem Wert von 1500 Millilitern. Und ich erkläre das immer ganz gerne mit eine Jacke oder so als Fallbeispiel. Wenn jemand eine regendichte Jacke anhat, dann hat man Reibung an den Schultern vom Rucksack oder sowas. Und das ist eine Belastung fürs Material, was beim Zelt, am Außenzelt gar nicht stattfindet. Wenn man sich die Wassersäulen vom Boden anschaut, da sieht man ganz häufig Werte von 10.000 Millimeter als Fallbeispiel. Und das ist super wichtig, weil da läuft man drauf, da kniet man drauf, da hat man Stühle drauf, Tische drauf. Das heißt, da ist Arbeit, da ist Stress an dem Material und somit ist es ganz, ganz wichtig, dass der Boden eine relativ hohe Wassersäule hat. Im Außenzeltbereich bei uns erkennt man, je höher die Wassersäule ist, desto mehr Eigenschaften hat das jeweilige Zelt. Das ist ein sehr, sehr einfacher Faktor, dass man am ersten Moment erkennt, oh, das Zelt kann irgendwas. Ich würde aber ehrlicherweise im Bedarfsfall bei einem Polyesterzelt nicht sagen, okay, das hat 6000 Millimeter Wassersäule, das nehme ich jetzt, sondern da muss irgendwas drumherum sein. Von daher finde ich das immer wichtig, dass man das auch weiß und sollte sich wirklich das Zelt genau anschauen, ob das passt. Bei Baumwollmischgewebe, ganz richtig, ist das nicht so, weil Baumwolle, wenn sie feucht ist, durch den Polyesteranteil quillt dann auf und verschließt alle Poren, so kennt ihr das, und ist somit natürlich auch dicht. Das heißt, es bedeutet, dass ihr das auch bei Regen verwenden könnt. Was man wissen muss, ist, bei einem reinen Baumwollzelt von früher, bei 100% Baumwolle, kann das einfach dauern, dieses Aufquellen von der Baumwolle. Und dann kann das so ein bisschen so einen leichten Sprühregen, wie wenn man so einen Sprüher vom Gartencenter hat und möchte da so die Pflanzen befeuchten zu Hause. Sowas kann sein in den ersten 1-2 Sekunden, weil das Material halt einfach einen Moment braucht, bis es dicht ist. Und dann hat man aber auch heute beim Baumwollmischgewebszelt überhaupt gar keine Probleme mit Regen, so wie ihr es ja hoffentlich auch schon festgestellt habt. Und
definitiv nicht.
Und dann finde ich es immer wichtig und da muss man wirklich sprechen und auch darauf achten, weil die Vergangenheit haben wir auch gemacht. Unser Zelt ist undicht. Ja, was ist denn passiert? Ja, es hat gar nicht geregnet, aber es ist innen trotzdem feucht. Genau da kommt wieder der Punkt Kondenswasser. Und das ist wichtig, wenn man sich mit dem Zelt beschäftigt. Wo sind nochmal Lüfter? Welche Türen kann ich öffnen? Und da hilft natürlich auch Baumwollmischgewebe, weil nicht nur das Klima ist angenehmer, sondern es reguliert auch so ein bisschen die Feuchtigkeit. Ne? Also man hat das innen nicht so klamm, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das sind alles Themen, über die man sich Gedanken machen sollte. Mehr, wo kann ich lüften? Wie kann ich das machen? Wo wollen wir hinfahren? Als dass ich sage, oh, das Zelt hat eine hohe Wassersäule, das kaufe ich jetzt. Das ist für mich erstmal kein Faktor.
Okay. Ja, macht euch das nicht so einfach, euch ein Zelt zu kaufen. Sucht nicht das Erstbeste aus. Ich glaube, wir haben hier heute in der Folge ganz, ganz viel gelernt und ganz, ganz viel gehört, was vielleicht auch dem einen oder anderen hilft.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Und ja, das war jetzt, haben ein bisschen überzogen, aber es war halt einfach wichtig, so viel wie möglich irgendwie zu besprechen. Robert, danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du da warst, so viel erzählt hast. Und ich glaube, die Menschen, die dieses hier hören, werden sich darüber freuen. Und ja, vielleicht kommt das ein oder andere Outwell-Zelt für euch auch nochmal bei rum oder für die HändlerInnen. Und dementsprechend, ja, also wir sind damit zufrieden und wir haben diese Folge mir sehr viel Spaß.
Genau. Alles vielen klar. Dank.
Dann ja, wünschen wir dir noch einen schönen Tag und euch auch noch beim Zuhören der anderen Folgen gerne. Gebt uns gerne 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Freuen wir uns immer. Sagt den Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Und
hört vielleicht mal kurz beim Outwill-Podcast rein.
Genau, da, wenn ihr uns noch nicht gut kennt, dann werdet ihr da auf jeden Fall unsere Folge nochmal mit unserer Geschichte hören. Und sagt's weiter, hört gerne wieder rein. Wir freuen uns. Und wenn ihr was habt, Anmerkungen, Kritik, Fragen, meldet euch gerne bei uns oder eben auch bei Outwill. Und dann ist das.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.